Ja, moin erstmal. Es wird ja langsam weihnachtlich, sieht man ja an der schönen Dekoration. Erster Advent. Da habe ich gedacht, ich fange auch mal weihnachtlich an. Die Mutter sitzt mit ihrer Tochter am Küchentisch. Und so ganz unvermittelt fragt sie dann, sag mal, ist ja bald Weihnachten. Was wünschst du dir eigentlich? Da sagt die Tochter, ich wünsche mir ein echtes Einhorn. Da sagt die Mutter, Schätzchen, du weißt doch, das ist unmöglich. Einhörner gibt's doch gar nicht. Was wünschst du dir denn noch? Überlegt die Tochter einen Moment und sagt, ich will irgendwann mal die wahre Liebe finden. Sagt die Mutter, welche Farbe soll das Einhorn haben? Ja, ich würde sagen, wir machen direkt spaßig weiter. Spaß beim Beten. Das war ja das Thema in der letzten Woche. Und wir hatten letzte Woche ja schon darüber geredet, dass es ja im Grunde so ein bisschen schwierig ist. Wie sollen wir diese beiden Begriffe jetzt zusammenbringen? Spaß und Beten. Hat das denn überhaupt irgendwas miteinander zu tun? Beten ist doch eigentlich eher so eine ernste Sache. Und ich hatte letzte Woche ja schon erzählt, dass mein eigener Weg mit dem Gebet da auch sehr interessant ist. Vor ein paar Jahren war es noch so gewesen, dass ich ja, klar, ich wusste, Gebet, das ist super wichtig und habe dann auch so meine Willenskraft da rein investiert und habe mir fest vorgenommen, jede Woche jeden Tag eine halbe Stunde beten. Und ich hatte dann eben diese Einkaufslistengebete, so habe ich das genannt, in denen ich so Punkt für Punkt abgehandelt habe und irgendwie Gott erklärt habe, was ich denke, was wichtig ist und was er doch bitte tun soll. Und das war eben irgendwann sehr ermüdend, sehr langweilig und auch sehr anstrengend. Und für mich war es dann eben eine große Überraschung, irgendwann von Gott zu hören, dass es für ihn ganz genauso ist. Dass diese Zeit für ihn mit mir auch anstrengend und langweilig ist. Und das hat mich auf diese Reise geschickt, mich mal auf eine ganz andere Weise mit Gebet zu beschäftigen. Und wie wir letzte Woche gehört haben, für mich ist so der Schlüssel zum Gebet zum einen das Verständnis, in was für einer Beziehung ich zu Gott stehe, nämlich als geliebtes Kind. Und er ist ein guter Vater und er gibt gerne. Und von daher macht es mehr Sinn, im Gebet in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, seinen Herzschlag zu verstehen, seine Wünsche zu verstehen und damit in Übereinstimmung zu kommen und dann eben auch diese Dinge im Glauben zu ergreifen. Und insofern ist Glaube auch dieser zweite große Schlüssel zum Gebet. Glaube daran, dass er ein guter Gott ist, ein guter Vater. Glaube daran, dass er gerne gibt und glaube daran, dass er treu ist und glaube daran, dass er erhört. Heute wollen wir etwas tiefer in die Materie einsteigen und uns mal fragen, wie können unsere Gebete denn tatsächlich lebendig werden? Wie können sie Kraft bekommen? Wie kann diese Zeit mit Gott eine Gemeinschaft werden, die so erfrischend und so stärkend ist, dass sie fast schon einen Suchtfaktor entwickelt? Und für mich ist es so, das, was unsere Gebete spannend macht, das, was ihnen Leben einhaucht, ist letztlich die Person und das Wirken des Heiligen Geistes. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ein lebendiges Gebetsleben, das Spaß macht, ohne den Heiligen Geist gar nicht möglich ist. Und ich rede hier ganz bewusst vom Heiligen Geist. Ich rede nicht von Gott dem Vater und auch nicht von Jesus dem Sohn. Jetzt könnte man fragen, ja, aber warum denn der Heilige Geist? Ich meine, er ist doch sowieso Teil dieses Dreieinen Gottes. Ist es denn da nicht egal, wie wir mit Gott in Kontakt treten? Ob wir jetzt mit Gott dem Vater, mit Jesus dem Sohn oder mit dem Heiligen Geist in Verbindung treten? Ich denke schon, dass es einen Unterschied macht. Ich denke, dass wir mit Gott dem Vater in einer ganz bestimmten Beziehung stehen. Ich denke, dass wir mit Jesus, dem Sohn, in einer sehr besonderen Beziehung stehen und dass wir eben auch mit dem Heiligen Geist in einer bestimmten Beziehung stehen. Leider haben wir jetzt heute Morgen nicht die Zeit, uns tiefgehend mit dieser Thematik der Dreieinigkeit zu beschäftigen. Was mir wichtig ist, ist aber, jede dieser drei Personen, dieses Dreieinen Gottes, der im Grunde ja sowieso unser Denken sprengt, Jeder dieser drei Personen hat seinen eigenen, ich will es mal Wirkungsbereich nennen. Und jeder respektiert, ehrt und liebt den anderen und verweist auch auf ihn. Und doch sind alle drei eins und doch ein Gott. Ich habe jetzt festgestellt, dass wir gerade in Bezug auf die Person des Heiligen Geistes, dass es da oft Unklarheiten gibt. Es fällt uns leicht, aufgrund dieser menschlichen Parallele Gott den Vater und Jesus den Sohn als Personen zu verstehen. Aber beim Heiligen Geist scheint das viel schwieriger zu sein. Und so denken manche beim Heiligen Geist eher an eine nicht näher definierbare Macht. Irgendwie etwas Geheimnisvolles, was wir nicht so richtig greifen können. Der Heilige Geist, das ist irgendwie wie so eine geheimnisvolle Kraft, die durchs Orbit wabbert. Aber wenn die Bibel vom Heiligen Geist spricht, spricht sie von einer Person. Eine Person mit eigenem Denken, mit eigenem Willen, mit eigenen Gefühlen. Jetzt ist es ja so, dass der Heilige Geist, ich will mich da mal ganz vorsichtig ausdrücken, vielleicht in unseren evangelikalen, eher etwas konservativ geprägten Kreisen eine nicht so große Rolle spielt. Und ich will das mal ganz wertungsfrei sagen. Es ist einfach so eine Beobachtung von mir über viele Jahre hinweg. Wir evangelikalen Christen, wenn man jetzt diese Schublade tatsächlich bedienen will, haben ja eher einen sehr starken Bezug zu Jesus, was ja auch gut ist. Und damit haben wir auch einen sehr starken Bezug zu dieser Erlösungstat von Jesus und damit auch einen starken Bezug auf die Ausrichtung in die Ewigkeit hin. Verheißungen und Zusagen werden oft mehr so in den Himmel verlagert. Und insgesamt reden wir weniger über den Heiligen Geist. Wir beten nicht zu ihm. Ja, wir wissen, er ist da und bestimmt ist er auch ganz wichtig, aber seien wir ehrlich, wir erwarten nicht viel von ihm. Im Grunde könnte man etwas überspitzt sagen, wenn er auf einmal nicht mehr da wäre, wird es wohl kaum einer merken. Irgendwie scheint der Heilige Geist so etwas zu sein wie ein exotisches, extravagantes Teil beim Autokauf. Stell dir vor, du kaufst dein Auto und dann überlegst du dir, soll ich jetzt diesen einklappbaren elektrischen Außenspiegel noch mit dazu bestellen oder brauche ich ihn eher nicht? Psst, bist ruhig. So ähnlich ist das auch manchmal beim Heiligen Geist. Nehme ich das jetzt noch mit dazu oder reicht mir auch die Standardausstattung? Und dabei merken wir gar nicht, dass der Heilige Geist sowohl Motor als auch Benzin ist. Woran liegt das jetzt, dass wir oft so wenig Bezug zum Heiligen Geist haben? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir uns eher auf festem Boden fühlen, wenn wir es mit Gott, dem Vater, zu tun haben oder mit Jesus, dem Sohn. Da wissen wir so, wo wir dran sind. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, dann merken wir schon so ganz intuitiv, dass wir selbst ein bisschen Kontrolle und Sicherheit aufgeben müssen, was nicht verwunderlich ist. Denn im Grunde ist der Heilige Geist so etwas wie auch der wirkende, kraftvolle Teil in dieser Gottheit. Und er führt uns eben manchmal auf unsicheres Terrain. Und da ist es eben so, man lehnt sich manchmal lieber etwas zurück und sagt, ah, Vorsicht, der Heilige Geist, ist das nicht auch irgendwie jetzt was damit zu tun hat, emotional zu werden? Geht es da nicht auch darum, die Hände in die Luft zu strecken und begeistert zu sein? Muss man da nicht irgendwas Besonderes fühlen? Und ist das Ganze nicht auch irgendwie ein bisschen komisch? Ach, da bete ich doch lieber zum Herrgott, da weiß ich auch, wo ich dran bin. Aber so funktioniert es leider nicht. Denn Gott setzt ja die Bedingungen dafür, wie wir ihm begegnen können. Und wir können nicht Gottes Geist für uns ablehnen, ohne auch gleichzeitig den Vater und den Sohn zurückzuweisen. Denn alle drei gehören zusammen. Das sieht man schon ganz am Anfang. Im ersten Vers in der Bibel, Wer weiß, was der erste Vers der Bibel ist? Ja? Im Anfang? Ja, genau. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieser Satz ist eine grammatikalische Katastrophe. Nicht im Deutschen, aber im Hebräischen. Ich habe das mal nachgelesen. Dieses Wort, das hier für Gott steht, ist im Hebräischen Elohim. Und Elohim ist ein Mehrzahlbegriff. Es heißt Götter. Das Wort für schuf ist aber bara. Und das heißt, das ist ein Einzahlbegriff. Also was hier im Grunde steht, ist, im Anfang schuf Götter den Himmel und die Erde. Und dieser Mehrzahlbegriff verweist schon im ersten Vers der Bibel auf die Dreieinigkeit. Und wenige Verse danach geht es weiter. Also nicht nur bei der Erschaffung von Himmel und Erde, sondern auch bei der Erschaffung des Menschen, sagt Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Da ja sonst niemand da war, kann man nur vermuten, dass vielleicht Gott der Vater zum Sohn und zum Heiligen Geist sprach. Sowohl bei der Erschaffung der Erde als auch des Menschen spielt der Heilige Geist eine wichtige Rolle. Und auch wenn wir uns das Leben von Jesus ansehen, stellen wir fest, dass er völlig auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen war. Der Dienst von Jesus begann mit seiner Taufe. Und bei der Taufe kam der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn. Bevor Jesus auch nur eine Predigt hielt oder ein Wunder wirkte, brauchte er die Kraft des Heiligen Geistes. Und er ist ein Vorbild für uns in Bezug auf diese völlige Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Er verließ sich ganz auf die Kraft des Heiligen Geistes für seine Predigten und für seine Wunder. Und Jesus selbst verweist uns ganz eindringlich auf den Heiligen Geist. Wer sich da jetzt so ein bisschen auskennt, der weiß, diese Kapitel 14 bis, sagen wir mal, 16 oder 17 im Johannesevangelium, die haben ja schon eine sehr herausgehobene Stellung. Das ist das letzte Mal, dass Jesus vor seinem Tod zu seinen Jüngern spricht. Es ist so wie sein Testament oder sein letzter Wille oder das, was am Ende nochmal ganz, ganz wichtig ist. Und während dem, was er da sagt, verweist er insgesamt 5-mal auf den Heiligen Geist. Jetzt kannst du dir vorstellen, Jesus als jüdischer Rabbi, wenn er eine Sache einmal sagt, dann ist sie wichtig. Wenn er eine Sache 2-mal hintereinander sagt, dann ist sie von herausragender Bedeutung. Was glaubst du, was hat es zu heißen, wenn er eine Sache 5-mal hintereinander sagt? Es ist, als würde er sagen, Leute, jetzt hört zu, das hier ist wichtig, 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 richtig, wichtig für euch. Ihr braucht den Heiligen Geist. Und was genau sagt er? Johannes 14, Vers 15. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch den anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Und Johannes 16, Vers 7. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Jesus sagt hier Folgendes. Bisher war ich bei euch. Aber jetzt werde ich gehen. Aber ich werde euch den Ratgeber schicken, den Heiligen Geist. Und der wird euch nie verlassen. Und er sagt auch, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Wie kann das denn das Beste sein? Wäre es denn nicht das Allerbeste, wenn Jesus hier bei uns ist? Er sagt, wenn ich nicht gehe, kann er nicht kommen. Denn das Beste für euch ist, wenn der Heilige Geist jetzt in euch ist. Und hier verstehen wir schon, welche herausragende Bedeutung Gottes Geist hat. Jesus verweist auf ihn und sagt, es ist gut, wenn ich weg bin, denn dann kann er kommen. Und wenige Verse danach erklärt er auch, warum das so gut ist. Johannes 16, Vers 12 bis 16. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine Anschauung vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Jesus sagt hier im Grunde Folgendes. Es gäbe noch vieles, was ich euch zu sagen hätte. Und er hatte ja viel Zeit, es ihnen zu sagen. Aber im Grunde sagt er hier, mein Wirkungsbereich oder mein Aufgabenbereich endet hier. Die Aufgabe des Vaters an den Sohn war dieses Leben als Mensch auf der Erde und insbesondere auch dieser Opfertod am Kreuz für uns, für unsere Schuld. Dafür hat Gott Jesus gesandt. Und ich denke, man muss hier wirklich verstehen, es war Jesus, der ans Kreuz ging. Es war nicht der Heilige Geist. Und jetzt verweist Jesus auf den Heiligen Geist und sagt, und ich sende ihn. Und seine Aufgabe ist es jetzt, euch in alle Wahrheit zu führen. Außerdem sagt Jesus, dass es die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, ihn zu verherrlichen, indem er das weitergibt, was er sagt. Vereinfacht könnte man es jetzt so ausdrücken. Durch den Heiligen Geist in uns haben wir diese Beziehung zu Jesus. Und durch diese Beziehung zu Jesus haben wir die Beziehung zum Vater. Oder andersherum könnte man sagen, wir beten zu Gott, dem Vater, im Namen von Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes in uns. Und in gewisser Weise könnte man damit sagen, der Heilige Geist ist uns bei unseren Gebeten im Grunde am nächsten. Er ist unser Bezugspunkt bei unseren Gebeten oder unser erster Bezugspunkt. Als mir das irgendwann mal klar wurde, wie wichtig und wie herausragend diese Stellung des Heiligen Geistes ist, habe ich mich erstmal bei ihm entschuldigt. Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass ich dich so lange nicht in der Weise geehrt habe, wie ich es hätte tun sollen. Es tut mir leid und ich wünsche mir in Zukunft sehr, die Gemeinschaft mit dir und dich immer besser kennenlernen zu können. Und so, wie ich ihn kennenlernen durfte, ist er sehr feinfühlig. Er ist nie aufdringlich. Er ist immer vorsichtig und liebevoll. Aber wenn wir bereit sind, uns ihm hinzugeben, dann kann er auch sehr kraftvoll und dynamisch sein. Bist jetzt ruhig. Ich habe mir extra noch eine Stoppuhr gestellt, weil ich nicht überziehen will. Jetzt redet das Ding die ganze Zeit mit mir. Gut. Warum ist mir dieser Punkt jetzt so wichtig mit dem Heiligen Geist? Weil ich tatsächlich denke, dass ein lebendiges und ein kraftvolles Gebetsleben und ein Bewusstsein, nur dadurch geht, dass wir ein Bewusstsein für diese Person und das Wirken des Heiligen Geistes haben. Wir müssen ihn ehren in dem, was er für uns tut. In Römer 8, Vers 26 und 27 steht ein sehr, sehr bekannter Vers. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht mal, warum wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Gottes Geist in uns ist quasi der Übermittler unserer Gebete. Er ist es, der uns im Gebet leiten soll. Er ist es, der unseren Gebeten Leben und Freude und Kraft einhaucht. Und er ist es auch, der uns hilft, Gottes Stimme zu hören. Ohne ihn geht es nicht. Und das ist vielleicht so die erste Frage, wie ist das bei dir, wenn du mal so in dich reinhörst oder ehrlich zu dir bist? Was würdest du sagen? Würdest du sagen, du hast eine Beziehung zum Heiligen Geist? Erwartest du von ihm Führung und Rat? Betest du zu ihm? Und vielleicht ist es ja auch für dich an der Zeit, ihn um Verzeihung zu bitten, dafür, dass du ihn zu wenig beachtet hast. Und dass du ihn jetzt gerne besser kennenlernen möchtest. Vielleicht wünschst du dir ja eine tiefere, nähere Beziehung zu Gott. Dann ist der Heilige Geist der richtige Ansprechpartner. Er ist es, der dich leiten soll. Er ist es, der in die Wahrheit führen soll. Er ist unser Ratgeber. Ein sehr wichtiger Faktor für diese Thematik, Spaß beim Beten, ist sicherlich, Gottes Stimme hören. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie schön und lebendig dieser Austausch mit Gott ist, wenn du tatsächlich hörst, was er sagt. Und wenn es eine Kommunikation ist, die eben nicht nur eine Einbahnstraße ist. Jetzt denkst du vielleicht, naja, Gottes Stimme hören, das ist doch auch irgendwie sowas Exotisches. Ne? Gibt es das wirklich? Ist das nicht eher sowas extrem Charismatisches? Und woher genau will man eigentlich wissen, dass das richtig ist, was man da hört? Vielleicht spielt einem ja nur der eigene Verstand einen Streich. Oder vielleicht ist es ja die eigene Fantasie, die da mit einem durchgeht. Ja, und wenn es sowas gibt, vielleicht ist das ja auch nur für sehr besondere Leute, die irgendwie besonders spirituell drauf sind oder die eine theologische Ausbildung haben, vielleicht der Pastor oder so. Es ist ja so, wenn wir das Ganze jetzt mal ganz runterbrechen, wenn wir davon reden, Gottes Stimme zu hören, dann geht es ja zunächst um eine übernatürliche Erfahrung. Aber die haben wir beim Gebet ja sowieso. Und diese Annahme von etwas Übernatürlichem entspricht jetzt nicht unbedingt unserer westeuropäischen Prägung. Viele, vielleicht sogar die meisten Menschen sagen, dass sie nur an das glauben, was sie sehen oder was naturwissenschaftlich begründbar ist, was belegbar und messbar ist. Und das schließt ja grundsätzlich mal alles Übernatürliche aus. Und das klingt im ersten Moment auch oft sehr reif und sehr erwachsen. Aber in Wahrheit ist es nur sehr begrenzt. Aber auch viele Christen scheinen irgendwie eine Scheu da zu haben, wenn es um übernatürliche Dinge geht. Jedenfalls, wenn es um eigene und praktische Erfahrungen geht. Dabei ist doch das Christentum an sich übernatürlich. Ich würde sagen, so einfach aus dem Bauch raus, 97% von dem, was in der Bibel steht, handelt von übernatürlichen Ereignissen. Alles Dinge, die eben nicht naturwissenschaftlich begreifbar oder belegbar sind. Gott greift ein, von der Schöpfung bis zur Offenbarung, in übernatürlicher Weise. Und auch wenn wir beten, betreten wir ja schon übernatürlichen Boden. Denn wir gehen ja davon aus, dass da ein Gott ist, der das hört, was wir sagen und der auch in irgendeiner Weise darauf reagiert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Gott beim Beten unsere Stimme hört, dann macht es doch eigentlich nur Sinn, wenn wir auch davon ausgehen, dass wir auch seine Stimme hören können. Und in der Tat ist es ja das, was er in Johannes 10 sagt. Er ist der gute Hirte und seine Schafe kennen den guten Hirten und sie folgen seiner Stimme, weil sie seine Stimme kennen. Ich sage das alles, weil ich oft so eine Scheu wahrnehme, wenn es um diese Begrifflichkeit geht, Gottes Stimme hören. Ich selbst habe mich früher immer geärgert. Ich habe ein Buch gelesen und dann hat der Autor so locker, flockig gesagt und dann hat mir Gott das gesagt und ich habe das von Gott gehört. Und ich habe mich immer geärgert und habe gesagt, ja toll, wie geht das denn? Ich höre nichts. Bis ich selber einer von denen geworden bin, die das dauernd sagen. Tatsächlich glaube ich, dass die meisten Christen Gottes Reden schon auf die ein oder andere Weise erlebt haben. Vielleicht sagen sie das nicht explizit. Gott hat mir gesagt oder Gott hat mir gezeigt, weil sich das so hoch aufgehängt anhört. Aber ich glaube, diese Erfahrung haben die meisten von uns schon gemacht. Vielleicht kennst du das ja, dass dir beim Beten immer wieder der gleiche Gedanke kommt. Oder da ist eine Bibelstelle, die wird dir auf einmal so wichtig, dass du genau weißt, Gott will dir etwas zeigen. Oder während einer Predigt hast du auf einmal gewusst, das hier ist genau für mich. Grundsätzlich glaube ich, dass wir als geistige Wesen erschaffen wurden, jeder von uns. Und deshalb können wir auch geistig wahrnehmen. Die Frage ist eben oft nur, wie offen sind wir dafür und haben wir eine Erwartungshaltung, haben wir ein Verlangen danach? Wenn du Gottes Reden jetzt auf die eben beschriebene Weise schon mal erlebt hast, dann ist dieses Gottes Stimme deutlich hören im Grunde auch nur ein weiterer Schritt, der unser Glaubensleben aber enorm bereichern kann. Und ich denke, es ist nicht so, dass Gott nicht redet. Er redet. Es ist oft so, dass wir nicht hören können oder auch nicht hören wollen. Jetzt ist es ja ganz unterschiedlich, wie Menschen Gottes Stimme hören können. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Abend mit Josef Müller, dem ziemlich besten Schurken. Er hat ja erzählt, dass er Gottes Stimme mehrfach schon tatsächlich im Raum, akustisch, also mit seinen Ohren gehört hat. Das habe ich selbst jetzt noch nicht erlebt. Bei mir ist das so, ich würde sagen, ich höre Gottes Stimme in mir, aber sie klingt eben ganz anders als meine eigenen Gedanken. Und wenn du jetzt fragst, ja, aber woher weißt du das? Woher weißt du, dass es nicht deine eigene Fantasie ist oder dass es deine eigenen Gedanken sind? Dann ist die Antwort ganz einfach. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann weißt du es. Und zweitens, weil mir Gott eben Dinge sagt, die ich gar nicht wissen kann und die auch nie von mir kommen könnten. Ein Beispiel. Anke und ich waren letzte Woche spazieren und wir hatten so in der letzten Zeit mit jemandem, sagen wir mal, ein paar Spannungen. Und wir haben darüber geredet und haben uns überlegt, wie können wir mit demjenigen umgehen? Wie können wir mit der ganzen Situation umgehen? Ich habe dann so erzählt, was so meine Gedanken sind und was ich jetzt machen würde. Und ganz unvermittelt hat Anke mich gefragt, ja, aber sag mal, hast du eigentlich schon Gott gefragt? Ah, da habe ich so lax geantwortet, naja, ehrlich gesagt nicht, aber da wird es keine großen Überraschungen geben. Der wird es genauso sehen wie ich. Als ich dann nachher zu Hause aber tatsächlich mal mit Gott über diese Sache geredet habe, war die Überraschung dann aber eben doch groß. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, was er mir gesagt hat. Also es war in etwa Folgendes. Weißt du, Alex, ich weiß, dass ihr gerne einen Plan habt, an dem ihr euch festhalten könnt, wie ihr mit dieser Person umgehen sollt. Das Problem daran ist, dass ihr mit eurem Plan wieder nur aus eurer eigenen Kraft und aus eurem eigenen Willen handelt. Und damit stellt ihr euch mir in den Weg. Es wäre viel besser, euren Plan fallen zu lassen und euch in jeder Situation auf mich zu verlassen. Ihr müsst lernen, euch auf mich zu verlassen, schwach zu werden, damit ich in euch stark werden kann. Ihr müsst lernen, eure Sicherheit aufzugeben, damit ihr in mir fest werden könnt. Ihr müsst lernen, mir aus dem Weg zu gehen, damit ich durchdringen kann. Wisst ihr, das ist der Punkt. Das sind ja nicht irgendwelche Sachen, die ich mir jetzt zusammengereimt habe. Das war auf einmal da wie ein klarer, heller Lichtstrahl. Ich hatte ja eigentlich was ganz anderes gewollt. Meine Gedanken waren ganz anders. Aber dann kam eben Gottes Korrektur dazu. Und so ist es eben oft. Ich erinnere mich auch, dass wir mal miteinander Streit hatten und da sind so richtig die Fetzen geflogen. Und ich war so sauer. Und ich hatte so recht. Und dann habe ich irgendwann die Tür zugeschmissen und bin nur noch rausgegangen. Hab dann irgendwann schmollend da gesessen und war einfach nur stinksauer. Und dann hat der Heilige Geist angeklopft. Hallo, ist da jemand? Ich will jetzt nicht, aber ich will. Gut, was ist? Und dann hat er mir eben Ankes Sichtweise gezeigt und er hat mir erklärt, wie sie die Dinge sieht und warum sie die Dinge so sieht. Dinge, die ich überhaupt nicht wissen konnte, die mir auch gar nicht klar waren. Und dann hat er eben gesagt, so, und jetzt geh und entschuldige dich. Nee, die hat doch angefangen. Willst du jetzt echt mit mir diskutieren? Ist ja schon gut, ich gehe ja schon. Und dann bin ich eben zu ihr gegangen und habe ihr das gesagt. Und habe ihr gesagt, weißt du, ich verstehe jetzt, warum du so denkst. Du denkst so, weil, und das konnte ich vorher nicht verstehen und es tut mir leid. Und das ist so ein Ding, das ich immer wieder erlebe. Gott gibt in diesem Austausch, in dem wir zu uns redet, sehr viel Korrektur. Man darf das alles jetzt aber auch nicht falsch verstehen. Gottes Stimme, das ist jetzt auch nicht das Orakel, das dir sagt, was du tun sollst. Zumindest habe ich das nie so erlebt und ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert. Der Heilige Geist sagt dir nicht, ob du morgens blaue oder rote Jeans anziehen sollst. Meiner Erfahrung nach greift er selten hart auf diese Weise in unsere Entscheidungen ein, dass er sagt, tu dies oder tu das oder genau das ist jetzt die richtige Entscheidung. Gerade in der Apostelgeschichte sehen wir das auch. Die Apostel bekamen Wegweisung oft durch prophetische Eindrücke oder durch Bilder und so weiter. Ich glaube, der Heilige Geist wartet darauf, dass er von uns eingeladen wird, dass wir ihn um Hilfe und um Rat bitten. Und dann geht er auch sehr sanft mit uns um. Wie gesagt, wenn ich seine Stimme beschreiben würde, würde ich sagen, sie ist zärtlich, leise, ermahnend. Aber wie gesagt, wenn wir ihm Raum geben, dann kann er auch sehr kraftvoll und sehr energisch sein. Ich selbst erlebe Gottes Stimme vor allem bei Folgendem, beim Bibellesen. Ich kann den Heiligen Geist fragen und er erklärt Bibelstellen, er erklärt Zusammenhänge und weist auf bestimmte Dinge hin. Er schließt Gottes Wort in uns auf, sodass es in uns praktisch und lebendig wird. Zweitens, Gottes Stimme weist mich oft zurecht, sehr oft sogar, in einem sehr hohen Maß, so dass es mir eigentlich fast schon zu viel wird. Es ist sehr viel Kritik, sehr liebevoll, aber eben auch sehr unangenehm manchmal. Und die dritte Sache, Gottes Geist sagt mir, wie ich für Menschen beten kann, indem er mir zeigt, was sie zu tun haben oder wie ihre Sichtweise ist. Und zu all dem noch eine Anmerkung. Wie gesagt, Gottes Geist geht sehr vorsichtig und behutsam mit uns um. Und ich denke, das sollten wir auch machen, wenn er uns etwas zeigt. Ich denke, es ist gut auf Aussagen wie, Gott hat mir gezeigt, das. Oder, ich habe den Eindruck, das. Zu verzichten. Denn damit werden Dinge oft verübergeistlicht. Und es kann andere Menschen unter Druck setzen. Denn wenn Gott ja etwas sagt, was will man denn da noch entgegnen? Gut, ich will so ein bisschen mehr praktisch werden. Gottes Stimme hören, wie geht das? Gibt es da ein Geheimrezept? Gibt es da einen 5-Punkte-Plan, den man schematisch abarbeiten kann? Wie gesagt, grundsätzlich denke ich, dass das sehr individuell ist. Aber dennoch weiß ich aus vielen Gesprächen mit Christen, dass es da einige Parallelen gibt. Gottes Stimme hören. Ich will dir jetzt einfach von ein paar von meinen Erfahrungen erzählen, die ich auf diesem Weg gemacht habe. Und vielleicht ist das hier für dich hilfreich. Den ersten Punkt habe ich genannt, Verstand gegen Herz. Ich denke, dass Gottes Stimme hören oft ein Glaubensschritt sein kann. Und Glaubensschritte haben eben manchmal mit dieser inneren Auseinandersetzung zwischen Verstand und Herz zu tun. Gottes Stimme hören ist im Grunde kinderleicht, aber vielleicht tun wir uns gerade deshalb so schwer damit. Gottes Wort spricht ja auch davon, dass wir werden sollen wie die Kinder. Kinder können Dinge einfach annehmen, Geschenke annehmen und sich darüber freuen, ohne viel darüber nachzudenken. Wir Erwachsenen tun uns da viel schwerer. Ich vermute, dass es oft unser kritischer und analytischer Verstand ist, der uns da im Wege steht. Aber das ist auch nicht verwunderlich. Denn wir wurden ja ein ganzes Leben lang darauf getrillt, unserem Verstand zu folgen, kritisch zu bewerten, zu analysieren. Während unserer ganzen Schulzeit, während unserer ganzen Erziehung wurden wir gelehrt, unserem Verstand zu nutzen und ihm zu folgen. Das ist ja im Grunde auch nichts Schlechtes. Nur unser Verstand steht uns oft im Weg, wenn es darum geht, diese Geschenke, die unser Vater für uns hat, in Empfang zu nehmen. Der Punkt ist, Glaube kommt nicht aus dem Verstand. Glaube kommt vor allem aus dem Herzen. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir wurden aber in unserem Kulturkreis nicht gelehrt, uns von unserem Herzen leiten zu lassen, mit unserem Herzen zu sehen, mit unserem Herzen zu verstehen, auf unser Herz zu vertrauen. Und deshalb fällt es uns oft so schwer. Unser Zugang zu Erfahrungen mit Gott ist aber vor allem unser Herz. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir unseren Intellekt vollkommen aufgeben sollten, um glauben zu können. Ganz im Gegenteil, ich bin der Überzeugung, dass der Glaube an Gott auch rein intellektuell gesehen viel mehr Sinn macht, als in allem nur den großen Zufall und das große Nichts zu sehen, was ja auch ein Glaube ist. nur eben ohne die Grundlage der Bibel. Aber bei Erfahrungen mit Gott geht es vor allem um unser Herz. Und auch eine andere Sache darf man nicht falsch verstehen. Hier geht es nicht um Gefühle. Ja, der ein oder andere sagt ja dann, ich bin halt eben eher so der sachliche Typ. Die Gefühlsduselei ist nicht so mein Ding. Aber hier geht es nicht um Gefühlsduselei. Es geht tatsächlich um Glauben und Vertrauen, der im Herzen entsteht. Und das ist eine sehr sachliche Sache. Meiner Erfahrung nach geht es bei Glaubensschritten tatsächlich um einen Widerstreit zwischen Herz und Verstand. Wenn du dich auf Gottes übernatürliches Wirken einlässt, wird dein Verstand sofort dazwischen funken.
Das ist doch alles Quatsch, das bildest du dir nur ein, das brauchst du nicht, das ist nichts für dich.
Der Verstand will nicht gerne die Herrschaft abgeben. Und meiner Erfahrung nach geht es auch nur, wenn die Sehnsucht in deinem Herzen, Gott näher und tiefer zu erleben, stärker wird als diese Mauer, die dein Verstand aufgebaut hat. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Was will ich eigentlich? Denn es gibt ja tatsächlich beides. Es gibt sehr viele Christen, die sagen, mir reicht das, was ich habe. Ich brauche gar nicht mehr. Gottes Stimme hören, das brauche ich nicht. Und das ist tatsächlich eine Frage, die echt erstmal beantwortet werden muss. Will ich das überhaupt? So blöd das vielleicht klingt. Es kann ja auch sein, dass du gar nicht hören willst, was Gott dir sagt. Wie gesagt, eine Frage, die erstmal beantwortet werden muss. Es kann sein, dass du heute aus dem Gottesdienst gehst und sagst, naja, war doch wieder schön, der Burger hat gepredigt, kannst du gut zuhören, ist manchmal ein bisschen lang, aber gut, so, was gibt's zum Mittagessen, abgehakt, weiter geht's. Es kann aber auch sein, dass der Heilige Geist bei dir anklopft und dir klar macht, dass er eine viel tiefere, viel nähere Beziehung zu dir haben will. Wie gesagt, viele wollen das gar nicht. Andere spüren diese Sehnsucht. Sie wollen mehr. Ich selbst glaube, dass Gott die Menschen nicht geschaffen hat, damit sie irgendwelche Regeln befolgen oder damit sie irgendwann mal irgendwie in den Himmel kommen. Ich glaube, es geht um diesen Aspekt der Beziehung. Gott will Beziehung zu uns. Und in dieser Tiefe der Liebe zu dir, der Beziehung zu dir, gibt es von ihm aus keine Begrenzung. Wenn es eine Begrenzung gibt, dann kommt sie von dir. In Matthäus 14, Vers 23 bis 32 lesen wir von so einer Begebenheit, von jemandem, der einen Glaubensschritt gemacht hat. Dann stieg er, also Jesus, allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich! Schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Ich habe mich oft gefragt, was hat Petrus eigentlich dazu bewogen, hinaus aufs Wasser zu gehen? Warum hat er gesagt, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen? Die anderen 11 hatten ja ganz offensichtlich nicht dieses Bedürfnis. Vielleicht hatten sie auch gedacht, na klar, schon wieder der Petrus muss wieder die Extrawurst spielen. Warum wollte Petrus aufs Wasser? Ich finde es sehr bemerkenswert, dass er nicht sagte, befiehl mir, auf dem Wasser zu gehen. Er sagte, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ganz offensichtlich wollte er nahe bei Jesus sein. Und in diesem Fall nicht nur körperlich, sondern auf einer viel tieferen Ebene. Und das ist der Schlüssel. Diese Sehnsucht, die dich in die Arme von Jesus treibt. Diese Sehnsucht, die dich zu ihm treibt. Das ist die Sehnsucht, die dich auch zu Glaubensschritten treibt. Die Sehnsucht, nahe bei Jesus zu sein und die Liebe zu ihm. Und wenn diese Sehnsucht stärker wird als dein Verstand, der direkt wieder dazwischen funken will,
das ist doch alles Quatsch, auf dem Wasser gehen, das funktioniert nicht für dich und außerdem, wozu soll das überhaupt gut sein? Ist das Fischerboot jetzt nicht mehr gut genug für dich?
Wenn also diese Sehnsucht stärker wird als die Mauer, die der Verstand aufgebaut hat, dann wirst du Glaubensschritte machen. Und dieses auf dem Wasser gehen ist ja auch ein sehr treffendes Bild. Es bedeutet ja, Sicherheiten aufzugeben, die Komfortzone zu verlassen und sich auf Neues einzulassen. Und das Schöne daran ist, selbst wenn du, wie Petrus, beim ersten Mal untergehst, hast du an Erfahrung gewonnen und es wird dich weiterbringen. Und sei versichert, Gott wird deinen Mut und deine Sehnsucht ehren, wie man auch am Beispiel von Petrus sieht. Bis hierhin können wir also festhalten, wir müssen grundsätzlich verstehen, dass Gottes Stimme zu hören ein Glaubensschritt sein kann. Und Glaube kommt aus dem Herzen und der Verstand wehrt sich dagegen. Die Frage ist dann, will ich das eigentlich grundsätzlich und ist diese Sehnsucht nach dem, was Gott für mich bereithält, stärker als die Mauer unseres Verstandes? Und wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, dann kann auch der nächste Punkt sehr wichtig werden. Ich habe ihn mal überschrieben mit Raum geben. Es gibt ja diese Geschichte von dem Mönch, der vorm Altar kniet und ganz inbrünstig ist er am Beten. Aber dann hält er auf einmal inne und sagt, warum bin ich eigentlich der Einzige, der hier die ganze Zeit redet? Da tönt eine Stimme, weil ich der Einzige bin, der die ganze Zeit zuhört. Und das ist ja auch eine Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Habe ich denn überhaupt Zeit und Ruhe, um mich auf Gott auszurichten? Oder sind wir so beschäftigt, dass Gott gar keine Zeit hat, zu uns zu reden? Sind da so viele Stimmen um uns her, dass wir diese eine Stimme gar nicht hören? Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass Gott nicht redet. Er redet ständig. Die Frage ist, sind wir bereit, zuzuhören? Wir lesen, dass Jesus immer wieder Zeit hatte für diesen Rückzug, um in diese Verbindung mit seinem Vater zu kommen. Er brauchte das. Man kann innerlich nicht gesund werden, ohne immer wieder Rückzug zu haben. Gottes Stimme ist nicht schwer zu hören, aber die Frage ist, ob wir ihr Raum geben. Lass uns mal eine Sache ausprobieren. Schließ doch mal deine Augen für einen Moment und dann ball deine rechte Faust, deine rechte Hand zur Faust und drück mal fest zu. Und halt diese Spannung für einen Moment. Noch ein bisschen. Okay, und jetzt mach die Hand nochmal auf, Augen auch. Frage: Wie hat sich gerade dein linker Fuß angefühlt? Ja, ist schwer zu sagen, gell? Wenn man sich doch gerade auf die rechte Hand konzentriert hat, zu überlegen, wie fühlt sich denn der linke Fuß an? Und das ist ein ganz banales Beispiel dafür. Das, worauf du dich konzentrierst, von da wirst du Informationen bekommen. Das, wonach du suchst, das wirst du finden. Wenn du dich auf Jesus fokussierst, wirst du von ihm bekommen. Alle Kraft kommt aus dieser Verbindung mit Jesus. In Johannes 15 sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Alle Kraft kommt aus der Verbindung zu Jesus. Der Punkt ist doch folgender, wir sind den ganzen Tag mit so vielen Dingen beschäftigt, die auch wichtig erscheinen. So viele Dinge, die unser Leben glücklicher und reicher machen oder besser machen sollen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Die Fülle des Lebens, das Leben selbst, bekommen wir bei dem, der das Leben ist, Jesus. Die Fülle des Lebens bekommen wir nicht bei anderen Dingen, so wichtig sie auch erscheinen mögen. Die Fülle des Lebens bekommst du nicht auf deiner Arbeitsstelle, auch nicht bei deiner Familie, noch nicht mal bei deinem Ehepartner. Du bekommst sie nicht im Fitnessstudio, vor dem Bildschirm und auch nicht bei Gemeindeaktivitäten. Die Fülle des Lebens, das Leben selbst, bekommen wir bei Jesus. und ohne Raum dafür zu schaffen, wird es nichts werden. Dann hast du vielleicht irgendwann viel geleistet und viel erlebt und ganz bestimmt auch viel, viel Gutes getan. Aber trotzdem kann es sein, dass du am Leben vorbeigelebt hast. Und das wäre die nächste Frage. Wie oft in den letzten Wochen hast du dir mal, sagen wir, eine Stunde Zeit genommen, um einfach nur auf Gott zu hören? Um einfach nur in diese Ruhe und in diese Kraft hineinzukommen? Oft sind wir ja so, seien wir ehrlich, mit unnötigen Dingen beschäftigt. Stecken in diesem Hamsterrad fest, dass wir überhaupt keine Zeit haben, um bei Gott Kraft zu tanken. Und wie gesagt, in dieser Gemeinschaft mit Gott steckt so viel Kraft und so viel Freude und so viel Schönheit. Und wenn wir diesen Raum schaffen können, um Gottes Stimme zu hören, dann müssen wir letztlich auch darum bitten. Ganz einfach. Und auch das klingt so banal, aber es ist wichtig. In Lukas 11 sagt Jesus Folgendes. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, suchet und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, was geben? Den Heiligen Geist. Ich glaube nicht, dass Jesus mit diesen Worten von einem langwierigen Arbeitsprozess spricht, bei dem wir lange und beharrlich am Ball bleiben müssen. Bittet und euch wird gegeben. Hier steht nichts davon. Rutscht euch die Knie wund und bittet und bittet und bittet und bittet und dann vielleicht wird euch irgendwann gegeben. Bittet und euch wird gegeben. Gott ist ein guter Vater und er gibt gern. Und was gibt er? Den Heiligen Geist. Und das ist eine ganz einfache Zusage, ein ganz einfaches Versprechen von Gott. Und ganz genauso einfach, wie es versprochen wird, kann es im Glauben angenommen werden. Wie gesagt, eigentlich kinderleicht. Es geht um einfaches Vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist. Wenn ich ihn bitte, dass ich seine Stimme richtig höre. Und wenn ich bereit bin, meine Bedenken loszulassen, dann darf ich auch sicher sein, dass er mir keine Schlange oder etwas Schlechtes gibt. Gut, wir kommen auf die Zielgerade. Gottes Stimme hören, mal ganz praktisch. Wie kannst du so einen Schritt dahin machen, um diese Erfahrung zu sammeln? Ich würde sagen, du brauchst zwei Sachen. Ein bisschen Zeit und etwas zu schreiben. Vielleicht kannst du das ja heute Mittag oder heute Abend mal ausprobieren. Setz dich irgendwo allein hin, entspann dich. Du bist ja ganz mit Gott alleine und er kennt dich ja sowieso ganz genau. Sieht dich ja auch keiner. Und jetzt sag ihm einfach, wer er für dich ist. Und danke ihm für all das, was er tut. Und in diesen Liebesbekundungen, da kannst du ruhig auch etwas überschwänglich sein. Er hat es verdient. Und dann bitte ihn darum, seine Stimme jetzt deutlich zu hören. Und frag ihn einfach wie ein Kind seinen Vater. Vater, wie sehr liebst du mich? Diese Frage ist eine Steilvorlage für den Heiligen Geist. Er liebt diese Frage. Er liebt es, dir von der Liebe des Vaters und von der Liebe des Sohnes zu erzählen. Und das, was du jetzt als erstes aus deinem Herzen heraus hörst, schreib auf, ohne dass dein Verstand die Zeit hat, dazwischen zu funken. Schreib einfach auf, was Gott dir darüber sagt, wie sehr er dich liebt. Und wenn es nur ein einziger Satz ist. Das Empfangsorgan für das Reden Gottes ist unser Herz, nicht unser Verstand. Also versuch nicht über die Frage nachzudenken oder darüber, was vielleicht in der Bibel darüber steht oder was du mal in einer Predigt darüber gehört hast oder was du darüber weißt. Gottes Reden ist direkt, unmittelbar und persönlich. Und dann kannst du weitermachen. Vater, was denkst du über eine bestimmte Sache? Und das Erste, was du hörst, schreib auf. Jesus, wofür schlägt dein Herz? Was ist dir wichtig? Und das Erste, was du hörst, schreib auf. Heiliger Geist, was genau bedeutet diese Bibelstelle? Bitte erklär mir das. Und was du hörst, schreib auf. Und wenn du nichts hörst, auch gut. Kein Grund zur Panik, bleib ganz entspannt. Gott ist ein Gott, der immer redet. Bleib einfach dran, versuch es wieder. Gott ist treu und er hält sein Versprechen. Und ich glaube, wie gesagt, dass das unser Gebetsleben so sehr bereichert. Ich habe jetzt den Mangi gebeten, mal von seiner Erfahrung damit zu erzählen, wie er das erlebt hat. Mangi, darf ich dich bitten? Und danach werden wir mit diesem Predigtthema Spaß beim Beten noch den Sack zumachen. Und dann, Mangi, darf ich dich bitten?
Vor 2 Jahren, Martina und ich, auf einem LAM-Seminar gewesen und da war eine Aufgabe, den Heiligen Geist zu fragen, wie er Tina sieht. Und wir sollten das aufschreiben und wir hatten nur ein paar Minuten dafür. Mein Verstand hat mir gesagt, okay, seit über 40 Jahren habe ich geglaubt, ich kann nicht schreiben. Die Schule hatte das durch hohe Noten permanent bestätigt und ich hatte einen kurzen Moment Zeit zu entscheiden, für was ich glaube. Und ich habe dann nur gesagt, okay, Heiliger Geist, ich kann es nicht, aber ich lasse mich drauf ein, hier ist meine Hand, mach du. Ich habe nach ein paar Minuten auf den Zettel geguckt und ich habe Tränen in die Augen gekriegt, weil ich gesehen habe, wie Gott Tina sieht. Das war für mich der Start, Dinge aufzuschreiben und den Heiligen Geist zu fragen. Eine nächste Erfahrung war die, dass ich irgendwann Gott die Berechtigung gegeben habe, mich nachts zu wecken. Keine Ahnung, wie das genau war. Ich kann es selbst auch nicht erklären. Aber ich habe Gott gesagt, du darfst mich nachts wecken, wenn du mir Sachen zeigen willst. Verrückterweise macht er das seitdem. Ich werde eigentlich fast jede Nacht wach. Ich stehe nicht jede Nacht auf. Manchmal werde ich mehrmals geweckt nachts. Ich stehe auf. Also wenn ich aufstehe, bin ich wach. Wenn ich mich umdrehe, schlafe ich weiter. Mein Pech. Ich habe zu allen Zeiten, wenn ich aufstehe, schreibe ich einfach nur auf das, was ich höre. Und wenn ich das am nächsten Tag lese, bin ich einfach nur ergriffen von der Liebe Gottes. Beides sind Sachen, die nicht zu mir als Mangi passen. Also, obwohl ich habe Gott irgendwann mal gefragt, warum weckst du mich nachts eigentlich? Also ich war vorher eigentlich immer der Typ, der lieber nachts spät ins Bett geht oder früh ins Bett geht und lang schläft. Und irgendwann hat Gott mir gesagt, ja, du hast selbst gesagt, man braucht nicht viel Schlaf. Also passt auf eure Worte auf, Gott hört sie, weil ich habe sie nicht als Gebet gesprochen, sondern ich habe sie einfach als Aussage gemacht, man braucht nicht viel Schlaf. Das habe ich öfters gemacht, um Leute auch zu ärgern oder mich selbst, keine Ahnung. Aber Gott reagiert auf unsere Worte und da, wo wir uns den Heiligen Geist einlassen, redet er. Und das sind zwei Sachen, wo ich es permanent erlebe, wo ich mich darauf einlasse. Der Heilige Geist macht es, er redet. Und ich erlebe gerade die Zeiten nachts, erlebe ich, das sind manchmal nur ein paar Minuten, das sind manchmal ein paar Stunden. Hängt viel mehr davon ab, wie ich mich drauf was einlasse. Aber er hat mich, selbst da, wo ich mal eine Woche nicht aufgestanden bin, hat er nicht gesagt, okay, Mangi, du hast es verkackt, sondern er ist nicht der Hammer, der Heilige Geist, sondern er ist der, der reden möchte. Und da, wo wir uns darauf einlassen, da wo ich mich darauf einlasse, erlebe ich das. Und das in einer ganz wertschätzenden, liebevollen, tiefen und lebendbringenden Art und Weise. Der Heilige Geist ist kraftvoll, aber noch nie hat er irgendwie mit Zwang, mit Druck, sondern einfach wertschätzend, liebevoll und ja, ganz oft, wenn ich die Dinge am nächsten Tag lese, merke ich, wow, nie wäre ich da drauf gekommen, nie hätte ich die Dinge so gesehen. Oft sind es Sachen über mich, manchmal sind es Aufträge, aber es ist immer liebevoll, wertvoll und lebensschenkend.
Ja, vielen Dank. Ich kann das nur bestätigen, Mangi, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und habe ja schon einige von den Sachen gelesen, die du da geschrieben hast. Und ja, definitiv, das ist nicht von dir. Das ist ganz und gar nicht von dir. Und ja, ich, wie gesagt, will jetzt einfach den Sack zumachen. Ich habe jetzt 2 Predigten über dieses Thema gemacht, Spaß beim Beten. Ja, was mir wichtig war oder was mich dazu bewogen hat, mit diesem ganzen Thema überhaupt anzufangen, war tatsächlich das, was auch der Mangi gerade beschrieben hat. Diese Zeit im Gebet kann so schön und so wertvoll sein. Und so viel Kraft steckt da drin. Und so viel Gutes steckt da drin. Und ich kann einfach nur wirklich von Herzen sagen, das wünsche ich jedem, tiefer, viel näher in diese Beziehung zu unserem guten Vater zu kommen. Weg von diesem, ich bitte dich dafür und ich bitte dich dafür und noch das noch und bitte auch denk daran, wo wir selbst fast nach 3 Minuten einschlafen, sondern in diesen Austausch zu kommen, in seine Gemeinschaft, in seine Gegenwart zu kommen. Ja, lieber Vater, darum beten wir, dass wir einfach immer tiefer in diese Beziehung zu dir hineinwachsen, Herr. Du willst diese Beziehung und du wünschst dir sehr diese Tiefe und diese Liebe zu uns. Und ich bete darum, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes die Weisheit und die Kraft bekommen, darauf zu reagieren, auf dich zuzugehen und ja, viel tiefer noch in diese Liebe und in dieses Verstehen von dem, was du alles gibst, hineinkommen. Ja, lieber Vater, wir beten im Namen von Jesus Christus und in der Kraft des Geistes. In